Hallo und herzlich willkommen zu Gedankenlauschen, dem Podcast, der Philosophie hörbar macht. Schön, dass du wieder mit dabei bist und hier mit mir mitdenken möchtest. Das Thema, das ich heute mitgebracht habe, ist aus der Rhetorik. Also wir widmen uns heute der Frage nach der Redekunst. Das heißt, wenn du dich fragst, wie kann ich als Redner oder Rednerin eigentlich die Herzen der Zuhörenden gewinnen, dann bist du hier genau richtig. Warum wollen wir die Herzen unserer Zuhörenden gewinnen? Naja, weil wir sie mit unseren Worten beeinflussen wollen. Wir haben verschiedene Möglichkeiten der Beeinflussung. Vielleicht geht es uns primär darum, dass wir etwas mitteilen wollen, also dass wir belehren möchten. Vielleicht möchten wir sie erheitern und erfreuen. Ja, oder wir wollen sie überzeugen, sie auf unsere Seite ziehen. Und der Text, den ich heute mitgebracht habe, ist von Cicero. Er heißt De Oratore, also vom Redner, und ist eine ganz bekannte Schrift eben aus dem Bereich der Rhetorik. Cicero, wir können sagen, der hat gewusst, wie man spricht und was da quasi alles an Voraussetzungen dazugehört, um eine gute Rede zu halten, denn er war einer der bekanntesten römischen Redner, er war auch als Anwalt tätig. Er hat Schriften verfasst, war Philosoph, Gelehrter und in diesem Werk stellt er eben alles vor, was es so mit der Redekunst auf sich hat, stellt auch die Teile vor, die man beachten muss. Es ist in drei unterschiedliche Bücher aufgeteilt. Die kleine Stelle, die ich vorlesen möchte, die kommt aus dem zweiten Buch. Du findest auch in der Beschreibung des Podcasts die genaue Stelle, sodass du dich selbst ad fontes, also zu den Quellen, aufmachen kannst. Und der Grund, warum ich jetzt dieses Thema heute vorstellen möchte, der ist ein ganz praktischer. Und zwar bin ich ja als Dozentin für Philosophie jetzt schon seit längerem im Einsatz und habe herausgefunden, dass es doch immer wieder Zurückhaltung auf Seiten meiner Diskussionsteilnehmenden gibt. Sei das jetzt an der Uni, wenn ich Seminare mit Studierenden habe, oder sei das im Bereich der freien Erwachsenenbildung, wo ich ein ganz heterogenes Publikum habe mit ganz unterschiedlichen Berührungspunkten zur Philosophie und ganz unterschiedlichen Wissensständen, aber dafür eben auch häufig in größeren Gruppen, wenn wir da jetzt zum Beispiel an einen Volkshochschulkurs denken, oder eine Art Vorlesung und wir gehen dann eben danach ins Gespräch. Da ist es dann auch so, dass mich explizit schon mehrmals Frauen angesprochen haben, im Nachhinein, also wenn dann nur noch ich vorne stehe und sich der Raum gelichtet hat, dass sie mir eben nochmal sagen wollten, dass sie das so interessant fanden und den Gedanken mit mir teilen wollten oder noch eine Frage zu stellen haben. Und dass es ihnen leid tut, aber dass sie sich eben nicht getraut haben, das in der großen Runde zu machen. Das ist ein Phänomen, das betrifft nicht nur Frauen, aber eben anscheinend Frauen ganz besonders, sodass ich mir jetzt überlegt habe, im August einen kleinen, aber feinen Workshop anzubieten, der nur für Frauen ist und wir wollen unsere Stimme entdecken. Das ist ein, ich bin Philosophin, das heißt, es ist natürlich, Selbstreflexion spielt eine große Rolle bei diesem Kurs, den ich mir da überlegt habe. Das heißt, wir wollen unsere Stimme kennenlernen, wir wollen sie entdecken, wir schauen uns die Möglichkeiten an. Ich werde vorstellen, welche verschiedene Trainingsmöglichkeiten es gibt, die Stimme einzusetzen und da eine gewisse Sicherheit aufbauen zu können. Du wirst die Gelegenheit haben, dass du reflektieren kannst, was bedeutet dir eigentlich deine Stimme? Warum möchtest du sie einsetzen? Das wäre so der Startschuss. Und dann wollen wir uns eben auch noch explizit mit der Rhetorik auseinandersetzen, uns überlegen, was macht denn eigentlich ein gutes Reden aus? Wie können wir uns da verbessern? Wo stehen wir? Was hält uns vielleicht auch noch zurück? Und dann möchte ich aber eben auch noch im letzten Teil von diesem Tagesworkshop, das wird eine richtig knackige Nummer, darauf eingehen, was es für uns eigentlich bedeutet, gut zu reden. Weil ich glaube, je stärker wir uns bewusst sind, für welche Werte wir einstehen, desto eher können wir uns auch dazu überreden, unsere Gedanken mitzuteilen. Das kann ein ganz starker Motor sein. Genau, deswegen habe ich mich jetzt eben wieder, weil ich jetzt Ende August diesen Workshop anbiete, mit der Rhetorik beschäftigt und bin über dieses kleine Textstückchen wieder gestolpert. Und das möchte ich heute eben teilen, sodass, weil bei diesem Workshop, da habe ich gesagt, ich mache wirklich einen ganz kleinen Raum auf. Wir werden maximal 7 Teilnehmerinnen sein. Es wird nur unter Frauen stattfinden, einfach weil ich persönlich und subjektiv gespiegelt bekommen habe, dass das einen großen Unterschied machen kann, wie groß die Gruppe ist und eben auch eine gemischt geschlechtliche Gruppe. Da sind Frauen oftmals noch zurückhaltender und das wollte ich jetzt einfach mal austesten. Und damit quasi jetzt auch alle Männer da draußen die Gelegenheit bekommen, hier Sicherheit zu gewinnen für ihr Reden, habe ich jetzt diese Podcast-Folge geplant. So, jetzt bist du über den Kontext informiert und ich würde sagen, lass uns doch gleich mal reinstarten und wir hören uns an, was Cicero uns als Redner und Rednerinnen mit auf den Weg gibt, um die Herzen der Zuhörenden für uns gewinnen zu können. Viel Spaß! Diese Gegenstände aber durchlaufe ich eilig, da ich als Halbgelehrter vor so gelehrten Männern rede, um endlich einmal auf Wichtigeres zu kommen. Nichts nämlich, mein Catullus, ist in der Beredsamkeit wichtiger, als dass der Zuhörer dem Redner geneigt sei und selbst so erschüttert werde, dass er sich mehr durch einen Drang des Gemütes und durch Leidenschaft als durch Urteil und Überlegung leiten lasse. Denn weit häufiger urteilen die Menschen nach Hass oder Liebe, nach Begierde, nach Zorn, nach Schmerz oder Freude, nach Hoffnung oder Furcht, nach irrigen Ansichten oder nach einer Aufwallung des Gemütes als nach Wahrheit oder Vorschrift oder nach einer Regel des Rechtes oder nach einer gerichtlichen Formel oder nach Gesetzen. Darum lasst uns, wenn euch nicht etwas anderes beliebt, zu diesen Gegenständen fortgehen. Eine Kleinigkeit, entgegnete Catullus, scheint mir auch jetzt noch an deinem Vortrage, Antonius, zu fehlen. Die musst du zuvor entwickeln, ehe du dahin gehst, wohin du, wie du sagst, deinen Weg zu nehmen gedenkst. Und die wäre? Fragte er. Welche Ordnung und Stellung der Beweise, sagte Catullus, nach deiner Ansicht anzuwenden sei. Denn hierin pflegst du mir immer als der erste Meister zu erscheinen. Ei, sieh doch, Catullus, entgegnete er, was ich hierin für ein Meister bin. Wahrlich, hättest du mich nicht daran erinnert, es wäre mir nicht eingefallen. Hieraus kannst du beurteilen, dass ich auf diese Dinge, in denen ich zuweilen etwas zu leisten scheine, durch die Übung im Reden oder vielmehr durch den Zufall geleitet zu werden pflege. Allerdings ist der Gegenstand, bei dem ich, weil ich ihn nicht kannte, wie bei einem unbekannten Menschen vorüberging, von so großer Wichtigkeit in der Beredsamkeit, dass kein anderer dem Redner mehr zum Siege verhelfen kann. Aber gleichwohl hast du, wie ich glaube, vor der Zeit von mir die Lehre von der Anordnung und Stellung der Beweisgründe verlangt. Hätte ich nämlich die ganze Bedeutung des Redners in die Beweisgründe und in die Bestätigung der Sache an und für sich gesetzt, so wäre es jetzt Zeit, über die Anordnung und Stellung der Beweisgründe etwas zu sagen. Aber da ich 3 Forderungen an den Redner gestellt und von diesen nur eine besprochen habe, so muss ich erst über die beiden anderen reden und erst dann wird es zweckmäßig sein, die Untersuchung über die Anordnung der ganzen Rede vorzunehmen. Viel also trägt zur siegreichen Führung der Sache bei, dass der Charakter, die Grundsätze, die Handlungen und der Lebenswandel derer, welche als Sachführer auftreten und derer, für die sie auftreten, Beifall sowie dagegen dieselben Eigenschaften der Gegner Missbilligung finden und dass die Gemüter der Zuhörer so viel als möglich zum Wohlwollen für den Redner und für den, dessen Sache der Redner führt, gestimmt werden. Zum Wohlwollen aber werden die Gemüter gestimmt durch die Würde des Menschen, durch seine Taten und durch den guten Ruf seines Lebenswandels, Eigenschaften, die sich leichter durch die Rede ausschmücken lassen, wenn sie nur vorhanden sind, als erdichten, wenn sie nicht vorhanden sind. Doch förderlich ist dem Redner auch eine sanfte Stimme, die Miene, der Ausdruck der Bescheidenheit, freundliche Worte und, so oft er etwas mit einiger Heftigkeit vorträgt, der Anschein, als tue er es ungern und gezwungen. Von Leutseligkeit, edler Gesinnung, Sanftmut, Pflichtgefühl, Dankbarkeit, einer von Habsucht und Geldgier freien Denkungsart Merkmale an den Tag legen, ist sehr nützlich und alle Eigenschaften eines rechtschaffenen, anspruchslosen, von Heftigkeit, Hartnäckigkeit, Streitsucht, Bitterkeit freien Charakters sind in hohem Grade dazu geeignet, Wohlwollen zu gewinnen und es denen zu entziehen, die diese Eigenschaften nicht besitzen. Die entgegengesetzten Eigenschaften muss man daher den Gegnern zur Last legen. Aber diese ganze Art der Rede wird sich in solchen Verhandlungen trefflich bewähren, in welchen das Gemüt des Redners weniger durch eine feurige und leidenschaftliche Aufregung entflammt werden kann. Denn nicht immer ist eine kraftvolle Rede erforderlich, sondern oft eine ruhige, sanfte, gelinde, die vorzüglich den Beteiligten zur Empfehlung dient. Beteiligte aber nenne ich nicht nur diejenigen, welche verklagt werden, sondern alle, deren Streitsache verhandelt wird. Denn so drückte man sich ehemals aus. Den Charakter dieser nun in der Rede zu schildern, indem man sie als gerechte, unbescholtene, gewissenhafte, schüchterne, bei Kränkungen duldsame Menschen beschreibt, tut eine wunderbare Wirkung. Und dieses Verfahren mag es im Anfange oder bei der Erzählung oder am Schlusse der Rede angewendet werden, hat, wenn es mit Anmut und Gefühl ausgeführt wird, einen so großen Einfluss, dass es oft mehr wirkt als die Sache selbst. Ein gefühlvoller Vortrag hat die Wirkung, dass die Rede gleichsam als der Ausdruck von dem Charakter des Redners angesehen wird. Denn durch eine gewisse Art von Gedanken und Worten in Verbindung mit einem sanften und Leutseligkeit verratenden Vortrage verschaffen sich die Redner das Ansehen von rechtschaffenen, wohlgesitteten und tugendhaften Männern. An diese Art der Rede aber schließt sich eine andere, von ihr verschiedene, welche auf andere Weise die Gemüter der Richter bewegt und sie zu Hass, Liebe, Neid, Verlangen zu retten, Furcht, Hoffnung, Wohlwollen, Abscheu, Freude, Trauer, Mitleid, Rachsucht antreibt oder Empfindungen in ihnen hervorruft, welche diesen und solchen Gemütsbewegungen ähnlich und verwandt sind. Und der Redner muss wünschen, dass die Richter schon von selbst eine dem Vorteile des Redners günstige Gemütsbewegung zu der Verhandlung mitbringen. Denn es ist leichter, wie man sagt, den Laufenden anzufeuern, als den Schläfrigen in Bewegung zu setzen. Ist dies aber nicht der Fall oder tritt nicht deutlich hervor, so mache ich es wie ein gewissenhafter Arzt. So wie nämlich dieser, bevor er bei dem Kranken ein Heilmittel anzuwenden versucht, nicht allein die Krankheit dessen, den er heilen will, sondern auch seine gewohnte Lebensweise in gesundem Zustande und seine Körperbeschaffenheit erforschen muss, ebenso suche ich, wenn ich eine missliche Sache übernehme, wobei es schwer hält, die Gemüter der Richter zu bearbeiten, mit der ganzen Geisteskraft meine Gedanken und meine Sorge darauf zu richten, dass ich mit möglichst großer Scharfsichtigkeit aufspüre, was sie denken, urteilen, erwarten und wünschen und wohin sie wohl durch meine Rede am leichtesten gelenkt werden können. Wenn sie sich mir hingeben und, wie ich zuvor sagte, von selbst sich dahin wenden und neigen, wohin ich sie bringen will, so benutze ich, was mir geboten wird und richte mein Segel dahin, woher der Wind kommt. Ist aber der Richter unentschieden und in ruhiger Stimmung, so gibt es mehr Arbeit. Denn alsdann muss durch die Rede alles in Bewegung gesetzt werden, da die Natur nicht zu Hilfe kommt. Aber die Rede, welche von einem guten Dichter, die Lenkerin der Herzen und die Beherrscherin aller Dinge genannt wird, besitzt eine so gewaltige Kraft, dass sie nicht nur den Sinkenden auffangen und den Stehenden zum Sinken bringen, sondern auch den Widerstrebenden und Widerstand leistenden wie ein guter und tapferer Feldherr gefangen nehmen kann. Das sind nun meine Ansichten über jene Dinge, deren Entwicklung Crassus soeben scherzend von mir verlangte, als er sagte, sie pflegten von mir meisterhaft behandelt zu werden und zugleich lobend erwähnte, ich hätte dies in der vortrefflichen Führung der Sache des Manius Aquilius, des Gaius Norbanus und einiger anderen Rechtsklagen bewiesen. Aber wahrlich, wenn diese Gegenstände von dir, Crassus, in Rechtssachen behandelt werden, so pflegt mich ein Schauer zu befallen. Eine so gewaltige Kraft des Geistes, ein solches Feuer, ein so tiefes Gefühl pflegt aus deinen Augen, Mienen, Gebärden, ja sogar aus diesem deinen Finger zu sprechen, so gewaltig ist der Strom der gewichtigsten und vortrefflichsten Worte. So gediegen, so wahr, so neu, so frei von kindischem Anstriche und Schmucke sind deine Gedanken, dass du mir nicht allein den Richter zu entflammen, sondern selbst Feuer und Flamme zu sein scheinst. Auch ist es nicht möglich, dass der Zuhörer Schmerz, Hass, Unwillen und Furcht empfinde, dass er zu Tränen und Mitleid gerührt werde, wenn sich nicht von allen den Gemütsbewegungen, die der Redner in dem Richter hervorrufen will, in dem Redner selbst die Merkmale eingedrückt und eingeprägt zeigen. Müsste man einen erheuchelten Schmerz annehmen und wäre in einer solchen Rede nichts als Erdichtetes und durch Nachahmung Erkünsteltes, so dürfte vielleicht eine größere Kunst erforderlich sein. Nun aber weiß ich freilich nicht, wie es dir, mein Crassus, und anderen ergeht. Was mich aber betrifft, so habe ich keinen Grund, vor so einsichtsvollen und befreundeten Männern etwas Unwahres zu sagen. Wahrlich, ich habe nie bei den Richtern Schmerz oder Mitleid oder Unwillen oder Hass durch meinen Vortrag erregen wollen, ohne mich selbst, so oft ich die Richter zu rühren suchte, von denselben Empfindungen, in die ich sie versetzen wollte, ergriffen zu fühlen. Denn es ist nicht leicht zu bewirken, dass der Richter dem zürne, gegen den du seinen Zorn lenken willst, wenn du selbst die Sache gleichgültig aufzunehmen scheinst. Oder dass er den hasse, den du gehasst sehen willst, wenn er dich selbst nicht zuvor von Hass entbrannt sieht. Auch wird er sich nicht zum Mitleide stimmen lassen, wenn du ihm nicht Zeichen deines Schmerzes in Worten, Gedanken, Stimme, Mienen, ja in Tränen gegeben hast. Denn so wie es kein Holz gibt, das so leicht entzündbar ist, dass es ohne Heranbringung von Feuer Feuer fangen könnte, ebenso ist auch kein Gemüt so empfänglich, die Gewalt der Rede aufzufassen, dass es entflammt werden könnte, wenn man sich nicht selbst feurig und glühend ihm naht. Jetzt kennst du ein kleines Stückchen aus diesem ganz bekannten Text, ja, innerhalb der Rhetorik, aber auch innerhalb unserer abendländischen Philosophiegeschichte. Du hast ein bisschen gelauscht aus De Oratore von Cicero. Und wie du vielleicht gemerkt hast, hat er diesen Text als Dialog gestaltet. Er lässt hier vornehmlich Crassus und Marcus Antonius über das Reden sich austauschen, in den Dialog kommen. Beides waren berühmte Gerichtsredner, die sich in der Verteidigung bedeutender Politiker damals in der römischen Antike hervorgetan haben. Und Cicero wollte sie mit seinem Buch würdigen, also ihnen auch ein Andenken schenken. Jedoch können wir davon ausgehen, dass die Positionen, die er vertritt, also die Ansichten, die wir hier aus ihren Mündern präsentiert bekommen, seine eigenen sind. Also wir hier Ciceros Nachdenken über die Redekunst vor uns liegen haben. Es kann aber auch erklären, was es denn eigentlich für einen Kontext hat, ja? Also in welchem Kontext wird hier über das Reden nachgedacht? Du hast es wahrscheinlich gemerkt. Vor allen Dingen steht hier die Gerichtsrede im Vordergrund und da geht es eben auch vornehmlich um das Überzeugen. Wir haben gehört, dass es darum geht, den Richter auf seine Seite zu bringen. Und man kann natürlich auch diese Formulierungen erklären, dass wir als Redner, Rednerinnen für jemand anderen die Sache anführen. Das war die Funktion von Gerichtsrednern. Ja, also wenn man selber nicht so gut war darin, seine Position zu verteidigen oder zu erklären, dann hat man sich auch einen Redner finanziert, geholt, organisiert, um eben da für die eigene Sache, ja, ich sage es jetzt mal ganz plakativ, Stimmung zu machen. Und das war eben etwas, was man können muss, ja, und das ist ein Teil der Redekunst, die hier behandelt wird. Aristoteles hatte bereits drei Gattungen in seiner Rhetorik von Reden unterschieden. Und das sind natürlich klassische Texte, die zu dem Zeitpunkt Cicero auch schon bekannt waren. Und das war die Gerichtsrede einerseits, die Beratungsrede andererseits und dann noch die Lob- oder Festrede. Was wir daraus mitnehmen können, ist, glaube ich, etwas ganz grundsätzlich Wichtiges für uns als Redner und Rednerinnen, nämlich, dass wir den Anlass uns genau überlegen. Warum wollen wir das Wort ergreifen? Was ist unsere eigene Absicht? Und mit wem haben wir es zu tun? Also was ist unser Publikum? Und ich glaube, das ist in dem Text eben auch deutlich geworden, dass je klarer wir das fassen und je besser wir uns darauf einstellen, dass das entscheidend den Erfolg der Rede prägt und steuert. Dieses Textstückchen, das ich ausgesucht habe, wir merken einen Wechsel. Es geht nicht mehr so sehr darum, dass wir uns mit der Sache beschäftigen, also dem informativen Gehalt, unseren Beweisgründen, sondern es geht um Ausdruck, um Präsentation. Wie du bestimmt lauschen konntest, ging es vor allen Dingen auch um Tugenden des Redners, um seinen Charakter. Wir können auch sagen, um seine Gefühle, die er in seinen Vortrag mit einbindet, um den Ausdruck zu verstärken. Und da hat uns Cicero doch, finde ich, ganz klare Bilder mitgegeben. Vielleicht erinnerst du dich an den Vergleich mit dem Laufenden. Es wäre viel leichter, einen bereits Laufenden anzufeuern, als einen Schläfrigen in Bewegung zu setzen. Und das ist etwas, was ich selber kenne, wenn wir in Kontexten sprechen, in denen vielleicht schon andere Vorträge gekommen sind, dass wir vor ein Publikum treten, das sehr strapaziert ist, das in einem gewissen Grad vielleicht geistig bereits ermüdet ist. Und wenn ich jetzt komme, ohne sie zu wecken, ja, dann habe ich auch keine Chance. Dann werde ich nicht gehört. Und das ist ein Bild, was man gut in Anwendung bringen kann. Ich weiß nicht, in welchen Kontexten du gewohnt bist zu sprechen oder in welchen Kontexten du jetzt eben Mut fassen möchtest, dein Wort anzubringen, deiner Stimme Gehör zu verschaffen. Es ist ein hartes Stückchen Arbeit, wenn du erstmal denjenigen, diejenigen aufmuntern musst, aufwecken musst, sie aktivieren musst. Genau, leichter ist es, wenn sich schon hier ein Interesse abzeichnet, jemand wissbegierig ist, dir lauschen möchte. Das wäre dann eben dieses Bild, dass wir dann einen bereits Laufenden nur noch anfeuern müssen. Genau, also der ist da schon dabei, die ist da schon dabei, die fiebern mit und du musst nur noch quasi draufspringen und mitmachen. Viel einfacher als erstmal jemanden aufzuwecken. Das andere, was glaube ich auch nicht unterschätzt werden darf, und ich glaube, da neigen vielleicht vor allen Dingen Personen dazu, die in fachlichen Kreisen sprechen, ist es mit dem Feuer. Wenn wir an den letzten Vergleich denken, den Cicero uns hier in Erinnerung ruft, ist es so, dass er daran erinnert, dass kein Holz von alleine anfängt, Feuer zu fangen. Das heißt, wenn wir als Redner, als Rednerinnen nicht hinter dem stehen, was wir da sagen, dann wird es umso schwerer bis, jetzt bin ich mal subjektiv aus meiner eigenen Erfahrung unterwegs, unmöglich, jemanden zu entflammen, jemanden für das, worüber du sprichst, zu begeistern. Lass das ruhig zu, erinnere dich ganz grundsätzlich daran, warum ist es dir wichtig, zu reden. Was möchtest du tun? Entledige dich dieser Einstellung, es sei nur eine lästige Pflicht. Also vor allen Dingen in der Akademie kann das passieren, dass man sagt, man braucht jetzt einfach diese Vorträge, man braucht diese Aufmerksamkeit auf Konferenzen, diese Übungsplattform für ein Referat, eine Prüfungsleistung. Und dann ist es eine lästige Pflicht. Und ich kann dir sagen, man merkt es. Wenn du selbst nicht dahinter stehst, hinter der Sache, dann wird es einfach sehr, sehr schwer, einen guten, einen mitreißenden Vortrag zu liefern. Und hier möchte ich wirklich auch sagen, trau dich das, gerade wenn du in solchen fachlichen Kreisen unterwegs bist, dich zu reflektieren und zu sagen, warum ist mir das jetzt eigentlich wichtig? Dazu gehört immer, dass man die Sache auch nochmal runterbricht. Dazu gehört auch, dass man sich selbst öffnet und etwas von sich traut zu zeigen, weil das ist deine Persönlichkeit, das ist dein Wertekostüm. Ja, wenn du sagst, das ist wichtig und wir sollten unbedingt uns damit beschäftigen, dann zeigst du etwas von dir. Und ich glaube, dass das ein weiterer Faktor sein kann, der es schwierig macht, vor Menschen zu sprechen und sich das auch eben zu trauen, sich zu zeigen. Nicht nur etwas über diese Sache zu zeigen, sondern etwas über dich als Rednerin, als Redner mitzugeben. Das ist, glaube ich, das, was ich jetzt hier in diesem Feuer vermute. Es muss in dir brennen, damit der Funke überspringt auf dein Publikum und alle eine Chance bekommen, das mitzufühlen, das mitzuspüren, was dieses Thema eigentlich bedeuten kann, auch wenn sie sich noch nie damit beschäftigt haben. Ich weiß nicht, was du aus dem Text mitbringst. Es geht ja vor allen Dingen darum, dass ich dich ins Denken bringen möchte, dass ich dir Gedanken aus der abendländischen Philosophiegeschichte vorstelle, die eben vor allen Dingen für mich inspirierend und motivierend sind und waren, um deinen Denkmotor anzuschmeißen. Es geht darum, was dieser Text in dir auslöst. Schreib mir gerne, wenn dir ein anderer Gedanke gekommen ist oder du den Text ganz anders verstanden wissen möchtest. Ich lerne auch immer dazu, bin sehr interessiert an deiner Perspektive und an eurem Mitdenken. Vielen Dank, dass du immer mal wieder in meinem Podcast landest oder jetzt vielleicht auch zum ersten Mal, ich weiß es nicht. Wenn es dir gefällt, dann lass mir gerne auch einen Like da, falls du zum Beispiel bei Spotify dich dazu geschaltet hast. Da gibt es ja die Funktion, den Podcast mit Sternen zu bewerten. Auch in anderen Anbietern gibt es diese Funktion. Und das ist für mich auch eine wichtige Rückmeldung, denn ich schicke jetzt schon sporadisch, aber schon seit längerem eben diese kurzen Podcasts in das World Wide Web. Und wenn ich merke, dass da draußen jemand ist, der das sich anhört und für den das eine gute Sache ist, dann motiviert mich das natürlich auch und gibt mir ein gutes Gefühl. Also ich freue mich über ein Zeichen deiner Rückmeldung. Ansonsten wünsche ich dir sehr viel Spaß beim weiteren Nachdenken über die Rhetorik. Vielleicht hast du Lust bekommen, in Ciceros De Oratore reinzulesen. Vielleicht hast du auch Lust bekommen, dich mit deiner eigenen Redekunst zu beschäftigen und sie zu professionalisieren. Ich wünsche dir auf jeden Fall alles Gute und einen wunderschönen Sommer.